Es ist Donnerstag, der 28. April, kurz nach 16 Uhr. Sie hören das deutsche Infomagazin bei Radio Television Marbella auf der 107,6 in Marbella und San Pedro Alcantara und weltweit per Livestream auf www.rtvmarbella.tv. Eine Stunde lang News, Interviews, Veranstaltungstipps und deutsche Musik. Der Blick in die Deutsche Wochenzeitung, Süddeutsche Ausgabe, darf auch diese Woche nicht fehlen. Chefredakteur Uwe Scheele schaut mit mir auf die Themen in der neuesten Edition, die seit heute im Verkauf ist. Live zu Gast im Studio ist heute Fanny Palanco, Gründungsmitglied des Drogen- und Suchthilfevereins Horizonte Proyecto Hombre Marbella. Wir schauen im Gespräch auf die Arbeit der Organisation und sprechen über das traditionelle Benefiz-Dinner, das am 13. Mai erstmals wieder in Präsenzform stattfinden wird. Eine Sendung, bei der sich das Dranbleiben lohnt, am Mikrofon bis 17 Uhr, Dietmar Förster. Lotte, lass die Musik an. Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 106,7 bei Radio Television Marbella. Die Aktualität Marbellas, Spaniens und der Costa del Sol spiegelt sich auch diese Woche in der Zeitung Süddeutsche Ausgabe wieder. Und wie immer hilft mir Chefredakteur Uwe Scheele beim Überblick über das Themenangebot. Hallo und einen schönen guten Tag, Uwe.
Ja, einen schönen guten Tag, Dietmar. Hallo.
Uwe, die Strände sind die große Attraktion an der Costa del Sol. Nach den Unwettern sind sie notdürftig auf Vordermann gebracht worden. Doch es zeigt sich immer mehr, dass der Sandverlust zum Problem werden könnte. Welche Lösungsansätze gibt es denn da?
Ja, die Strände werden zunehmend auch immer mehr zum Sorgenkind der Costa del Sol, kann man so sagen. Denn es ist natürlich immer wieder bei diesen Stürmen, Winterstürmen besonders, aber auch im Frühjahr natürlich jetzt schon, dass da Sand verloren geht, und zwar sehr viel, und teilweise Strände ganz verschmälert werden. Und das ist natürlich besonders zu Beginn der Hauptsaison dann sehr dramatisch für die Gemeinden. Du sagtest schon, es ist notdürftig ausgebessert worden, noch vor Ostern, vor der Osterwoche, aber eben nur notdürftig. Und jetzt hat das Küstenamt und das Umweltministerium da nachgelegt, insofern, dass sie jetzt die Pläne vorgestellt haben, was geschehen soll. Neben Umweltstudien auch Sofortmaßnahmen. Es ist erstmal bei einer ersten Bestandsaufnahme herausgekommen, dass über die Hälfte der Strände von extrem von Sandverlust bedroht sind, auch von extrem hohem Sandverlust teilweise, wie zum Beispiel in Torrox, wie auch in Marbella in manchen Stränden. Und das Ganze wird in Zusammenhang gebracht, was natürlich auch logisch ist, mit dem Klimawandel, mit dem Ansteigen der Meeresspiegel. Und ja, das ist ziemlich schwierig, dagegen anzugehen, muss man sagen. Also die Zukunft sieht nicht unbedingt rosig aus. Man kann zwar diese Deiche bauen, die immer wieder gefordert werden, aber die gibt es zum Beispiel in Torrox, zwar noch nicht vollständig zu Ende gebaut, aber auch da hat der Sturm jetzt also riesigen Schaden angerichtet. Also man kann davon ausgehen, dass diese Dämme dann auch immer wieder zu klein sind. Vielleicht auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch vielleicht teilweise mehr Schaden als Nutzen anrichten. Denn das Umweltministerium setzt da auch, was für uns auch Umweltministerium heißt für ökologischen Wandel, setzt da auch auf die einerseits die Regeneration des Meeres und der Strände, die auch tatsächlich besonders in früheren Jahren auch immer geschehen ist, dass also immer wieder an einer Stelle Sand ins Meer gezogen wurde, an einer anderen Stelle dann wieder angeschwemmt wurde, aber auch darauf zum Beispiel Seegraswiesen wieder anzusiedeln und das halt mehr zu unterstützen, denn auch diese Seegraswiesen können natürlich die Wellen brechen und können Fauna und Flora wieder ansiedeln und das Meer ein Stück weit wieder ins Gleichgewicht bringen, was eben durch Menschenhand nicht nur jetzt durch Klimawandel, sondern auch durch andere Sachen aus dem Gleichgewicht gebracht worden ist. Ich sage mal, die vielen Yachthäfen, die wir hier haben, tun ihr übrigens dazu und es werden immer noch neue gebaut, dazu beizutragen, dass dieser ganze Kreislauf im Meer, den ich vorhin ansprach, dann eben gestört wird. Das ist nur eine Sache, die das Umweltministerium angesprochen hat. Das sind natürlich, und es sind eine ganze Reihe von Maßnahmen, auch Sofortmaßnahmen, jetzt tatsächlich auch angekündigt worden. Es wird ja immer wieder auch besonders von PP-Bürgermeistern, also von konservativen Bürgermeistern behauptet, dass also aus Madrid kein Geld käme und nicht genug gemacht wird. Es wird dann, steht dann die Zahl von 2,1 Millionen im Raum, was so nicht ganz stimmt. Das waren wirklich erste Sofortmaßnahmen und es sind weitere Maßnahmen angekündigt. Allein für Marbella sind es einmal 7 Millionen in Marbella und 6 Millionen für San Pedro, die also in nächster Zeit da ausgegeben werden vom Umweltministerium, vom Küstenamt, um da bestimmte Strände, die besonders gefährdeten Strände, wiederherzustellen. Aber vielleicht auf eine andere Art, als es sich viele Bürgermeister vorstellen, vielleicht auch nicht ganz so schnell, denn dieses Sand aufschütten, Sand wieder abtragen, Sand aufschütten, Sand wieder abtragen, das ist eben sehr wenig nachhaltig und sehr wenig sinnvoll auch. Und es hat ja auch übrigens auch ein PP-Bürgermeister, der ist der Bürgermeister von Estepona schon bemerkt, dass das also eigentlich ein Geld aus dem Fenster werfen, um nicht zu sagen Geld ins Meer werfen, wäre, wenn also immer wieder nur Sand angelandet wird, also da verteilt wird auf den Stränden, um dann im nächsten Sturm wieder im Meer zu landen.
Uwe, lass uns noch mal kurz auf die Idee mit den Wellenbrechern zurückkommen. Ne? Mein Studiogast Fanny Palanco wohnt seit 46 Jahren in Marbella. Hallo Fanny erstmal, ja, guten Tag. Ne? Du hast ja die Wellenbrecher, diese begehbaren Wellenbrecher noch erlebt, ne? Oder? Die es doch gab früher.
Ja, ganz, also auf vielen Jahren.
Und da war das mit den Stränden nicht so ein Problem, ne? Dass immer dann so klein wurden und fast verschwunden sind.
Da hat sich dann sehr viel Dreck angesammelt.
Ach so.
Das war ein bisschen geschlossen, das war immer da, ja, ich kann mich erinnern, aber es war auch nicht ideal.
Ja, hat dann die Durchspülung wahrscheinlich ein bisschen gefehlt,
ja,
oder?
Nein, ja, das genau. Hat sich dann, es war dann wie ein kleiner See.
Okay, ja.
Uwe? Es sah vor allem auch nicht so besonders schön aus. Ich kann mich auch noch daran erinnern. Ich habe das auch noch gesehen. Das waren so große Plattformen und eigentlich so sehr viel zu betoniert. Also das ist eigentlich auch nicht so, wie man sich das
und vor allem
vorstellt.
Hat sich sehr viel Dreck da angesammelt. Das war auch nicht ideal.
Ja. Am 5. Mai soll es ja auf der Avenida del Mar dennoch also eine Kundgebung geben, der Vereinigung, die sich eben für die Wellenbrecher stark macht. Ne? Und ja, mal sehen, ob dann wirklich was passiert oder ob es vielleicht doch noch eine alternative Lösung dann gibt. Ne? Genau, Uwe, anderes Thema ist ein Thema, das, über das sich sicherlich Sarah Almagro freuen dürfte. Die hat nämlich jetzt endlich Funktionsprothesen bekommen, ne? Bezahlt vom andalusischen Gesundheitssystem.
Ja, bekommen hatte sie ja schon vorher. Also sie trägt sie ja schon seit einiger Zeit. Aber
aus eigener Kasse bezahlt,
genau,
ne?
Genau, aus eigener Tasche beziehungsweise durch eine Spendenaktion finanziert. Die sind sehr teuer, 200.000 Euro insgesamt. Diese vier Prothesen, die sie trägt seit dieser Amputation, die da vorgenommen werden musste aufgrund einer Erkrankung Meningitis-Erkrankung mit Blutvergiftung, also eine sehr schlimme Geschichte war das seinerzeit. Und sie ist halt da, konnte gerettet werden, aber eben nicht ihre Gliedmaßen. Und seitdem bemüht sich eben die Familie, Sarah Almagro ist eine Sportlerin, immer noch eine Sportlerin, muss man sagen, eine Surferin. Die auch ja schon an Wettbewerben vorher schon teilgenommen hatte und jetzt wieder auch bei Wettbewerben für adaptiertes Surfen teilgenommen hat, gerade vor nicht allzu langer Zeit eine Silbermedaille da gewonnen hat, Vize-Weltmeisterin geworden ist in einer Disziplin. Und also sie hatte eben diese Funktionsprothesen, die ihr erlauben, nicht nur zu gehen, sondern eben auch sich relativ normal, sagen wir, zu bewegen.
Genau, geht ja auch alleine an die Universität.
Genau, ne, sie studiert Jura und das ist wirklich ganz enorm und bemerkenswert. Und es ging einfach der Familie auch darum, das jetzt durchzusetzen, denn eigentlich sind bisher nur Prothesen bezahlt worden, die also, sagen wir mal, nicht viel taugen einfach, weil man da nicht viel mit anfangen kann. Und gerade wenn man also vier Prothesen braucht, wie Sarah Almagro, dann ist das natürlich vollkommen ungenügend, solche Prothesen bezahlt zu bekommen. Und von daher hat die Familie sich lange dafür eingesetzt und jetzt ist es tatsächlich durch. Die Sozialversicherung, also SAS, Servicio Andaluz de Salud, übernimmt die Kosten nicht nur für Sarah Almagro, sondern generell in solchen Fällen. Es sind dann Ausnahmefällen, es ist auch eine Ausnahmeregelung da verabschiedet worden, um das Ganze ein bisschen schneller durchzubekommen, sodass also dem nichts mehr im Weg steht. Und man muss wissen halt auch, dass es nicht nur einmal, dass diese teuren Prothesen gebraucht werden, sondern die sind müssen nach einigen Jahren wieder ersetzt werden, weil sie eben ihre Funktionstüchtigkeit verlieren. Mhm. Und von daher summiert sich da im Laufe des Lebens also eine ganze Menge an. Bei Sarah hatte die Familie ausgerechnet, sind es über 2 Millionen Euro, glaube ich, die da anfallen würden. Und das ist natürlich eine Stange Geld, die viele Familien natürlich nicht haben. Ne?
Mhm. Für Sarah Almagro gibt es auch eine Aktion am kommenden Samstag, ne? Da wird Plastikmüll gesammelt, ne? Und ja, daraus soll dann irgendwie, glaube ich, ein Surfbrett für sie gemacht werden. Ne?
Genau, oder? Genau. Es ist eine Recycling-Aktion. Wir werden darüber berichten, auch jetzt am Samstag findet statt, an mehreren Stränden in
Marbella mitgesammelt. Sylt und in El Rosario ist dann, glaube ich, die Abschlussveranstaltung. Ne?
Irgendwie, genau, und Sarah Almagro wird da auch dran teilnehmen, wird auch da vor Ort sein.
Ah, wunderbar, perfekt. Uwe, andere Geschichte. Marbellas Spitzenkoch Dani Garcia macht mal wieder von sich reden. Ne? Erst hat er sich ja aus der Sternekategorie zurückgezogen, ne? Und jetzt eröffnet er ein Restaurant nach dem anderen und das Expansionskonzept scheint ja zu funktionieren, oder?
Ja, wahrscheinlich, kann man so sagen. Also man kann natürlich nicht in seine Bücher schauen, von daher weiß man es nicht so genau, ob es funktioniert, aber es scheint zu funktionieren. Er breitet sich aus, nicht nur hier an der Küste, sondern auch in Madrid, er will nach Paris gehen, nach Dubai und in verschiedene Richtungen. In New York hat er auch wieder gerade ein Restaurant aufgemacht. Mhm. Hier in Marbella will er das alte Konzept seines Restaurants Tragabuches, damals in Ronda, mit dem er den ersten Michelin-Preis erkocht hat, in den 90er Jahren, 1998 noch, hat er den ersten Michelin-Preis bekommen. Dieses Konzept will er nach Marbella wieder bringen, also tatsächlich auch ein Restaurant unter dem Namen Tragabuches aufmachen.
Auch ins Puente Romano wieder, ne?
Genau. Auch allerdings nicht in Puente Romano, das wird in dem
D-Wine
aufgemacht, ein ziemlich großes Restaurant wird das werden, wo es eher bodenständigere Sachen gibt, kann man sagen. Mhm. Also wirklich Küche aus Ronda, aus der Gegend von Ronda, aber natürlich verfeinert mit dem gewissen etwas von Dani Garcia. Okay. Aber es wird erschwinglich sein, also nicht so teuer wie die Drei-Stern-Restaurants, wie sein Drei-Stern-Restaurant Dani Garcia, Restaurant mit Dani Garcia, sondern der Preis wird mit etwa 50 Euro pro Essen, also erster, zweiter Gang wahrscheinlich mit Nachtisch liegen. Deutlich geringer. Aber darüber hinaus hat er tatsächlich noch einige andere Restaurants aufgemacht oder wird sie aufmachen. Ein anderes Restaurant, was noch etwas seiner Tradition vorgreift, ist das sogenannte Babette, was ist aufgemacht mit französischem Einfluss, also deswegen der Name Babette, im Puente Romano. Und dann hat er noch zwei andere Sachen auch im Puente Romano, da in der Pipeline eine italienische und eine japanische Taverne da aufzumachen.
Da fragen wir doch mal kurz Fanny Palanco. Ne? Fanny, hast du auch schon mal bei Dani Garcia gegessen?
Ja, schon länger her.
Aha, aber hat es geschmeckt damals? Ja, gut, hast du noch gute Erinnerungen,
gut,
oder?
Gut,
ja,
sehr gut.
Kochen kann er schon, ne? Auf jeden Fall. Ne? Genau. Uwe, gute Nachrichten gibt es auch für Schwimmer. Die Supera Hallenbäder, die wegen hoher Energiekosten am 11. März geschlossen wurden, machen am 3. Mai wieder auf und da scheint das Unternehmen wohl dem Druck der Stadtverwaltung nachgegeben zu haben.
Ja, es scheint so, denn die Begründung war ja, dass die Stromkosten enorm in die Höhe geschossen sind seinerzeit. War auch irgendwie klar natürlich, weil die Stromkosten nicht nur für das Betreiberunternehmen, sondern für alle natürlich sehr in die Höhe geschossen sind. Aber man hat sich scheinbar da jetzt geeinigt, weil ansonsten die Lizenz verloren gegangen wäre. Und das betrifft die Hallenbäder, die diese Firma betreibt in San Pedro und in Estepona. Zum 3. Mai, wie gesagt, wieder aufgemacht. Natürlich, es beginnt jetzt die gute Sommersaison, wo man natürlich auch im Meer schwimmen kann.
Ja, wobei aber Sportschwimmer, glaube ich, eher dann das Hallenbad dann bevorzugen.
Genau,
ne?
Das ist halt immer noch die gute Alternative für Sportschwimmer, dann da ins Hallenbad zu gehen.
Uwe, zu guter Letzt noch ganz kurz eine positive Meldung aus der Hotelbranche. Ne? Marbella's Altstadt hat jetzt auch ein 4-Sterne-Hotel und das hat irgendwie so klammheimlich irgendwie in der Osterzeit eröffnet, ne? Ohne großes Opening und großes Fest. Ne?
Genau, Das erste 4-Sterne-Restaurant Restaurant, nicht 4-Sterne-Hotel natürlich.
Hotel.
Ich Restaurant. Ja. 4-Sterne-Hotel in der Altstadt von Marbella hat seine Pforten geöffnet, ein kleines, aber feines Boutique-Hotel von der Gruppe La Ciudadela. Ich suche jetzt gerade den Namen, aber habe ihn gerade nicht parat.
Den Namen haben wir jetzt auch nicht irgendwie, oder haben wir ihn überhaupt drin?
Ich weiß es gar nicht. Ein kleines Boutique-Hotel im Castillo, vielleicht heißt es einfach auch El Castillo, das kann auch sein. Im Castillo von Marbella, also im Herzen der Altstadt. Das Besondere ist eben, wie gesagt, das erste 4-Sterne-Hotel da und wer sich was Schönes gönnen will, sollte da vielleicht mal vorbeischauen auf jeden Fall.
Genau, und Eröffnungen, Hoteleröffnungen gibt es ja noch ein weitere in nächster Zeit, ne? In anderthalb Wochen gibt's oder wird der Club Med in Betrieb genommen.
Genau, das alte Don Miguel.
Don Miguel und,
aber natürlich nicht in der Altstadt, sondern...
Nee, das ist dann, was anderes. Aber auch also außerhalb, nicht direkt am Strand, sondern eher so den Berg hoch, ne? Genau.
Mhm. Und ansonsten haben wir natürlich noch viele Tipps in der Zeitung, auch zum Beispiel das Völkerfest in Fuengirola, was jetzt heute startet oder gestern gestartet ist, glaube ich, bis in den nächsten Montag geht.
Bis Montag, genau.
Also sehr zu empfehlen, auch da mal vorbeizuschauen. Kulturen aller Länder oder vieler Länder sind da vertreten mit Musik, Tanz, Gastronomie. Mhm. Ist auf jeden Fall empfehlenswert.
Also, eine Zeitung randvoll mit Tipps. Viele, viele Themen diese Woche auch wieder. Ne? Uwe, danke dir für das Gespräch und sag Tschüss, bis nächste Woche.
Ich danke auch. Bis dahin. Tschüss.
Uwe Scheele, Chefredakteur von Süddeutsche Ausgabe.
Neubeginn mit jedem Sinn. Mein Herz bereit, der Kopf befreit. Die Welt ist nicht schwarz-weiß, das ist zu leicht. Ich will mir Farben sehen, die für die Freiheit stehen. Ich will grenzenlos leben, breche aus, hab mir Flügel gebaut, hör auf mein Bauch, ich reiß die Arme auf, flieg in die Welt hinaus. Ich fühl mich so frei.
Vincent Gross, frei. Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Mein heutiger Live-Gast im Studio engagiert sich seit vielen Jahren für den Drogen- und Suchthilfeverein Horizonte Proyecto Hombre Marbella, der auch im vergangenen Jahr 50 Personen und 100 Familien mit therapeutischen Programmen unterstützt hat und in der Prävention aktiv ist. Mit Präsidentin Isabel García Bardón hat sie die Entwicklung der Organisation miterlebt, die in diesem Jahr wieder ein Benefiz-Dinner organisiert, um die Programme zu finanzieren. Nochmals hallo und herzlich willkommen, Fanny Palanco. Fanny?
Ja.
Fanny, du warst jahrelang Vizepräsidentin der Organisation, ne, die am 10. August 1983 gegründet worden ist. Vor welchem Hintergrund wurde denn der Verein gegründet und warst du von Anfang an dabei?
Ja, ich war von Anfang an dabei.
Bisschen näher ans Mikrofon.
Ich wohnte an der Alameda und habe immer gesehen, wohnte sehr weit oben und sah immer morgens, wie schlimm das war. Da war die Alameda nicht wie die Alameda heute. Und immer morgens waren über viele kaputte Flaschen und hingen junge Leute rum.
Okay.
Das war ganz, ganz schlimm. Und dann habe ich Isa, meine gute Freundin Isa vom Fuerte, die
Präsidentin der Gruppe El Fuerte, genau.
Und die habe ich mal gehört, wie sie im Radio geredet hat. Und dann bin ich direkt zu ihr gegangen. Und
ohne, dass ihr euch vorher gekannt habt, ne, oder?
Und sie sagte, wir müssen was machen. Und dann haben wir Horizonte Proyecto Hombre gegründet damals. Und da war auch noch der Bischof von Malaga, Don Ramon Buxareis, der uns sehr unterstützt hat. Und so kam das dann langsam.
Und habt ihr euch vorher gekannt, Isabelle und du, oder habt ihr euch erst dadurch kennengelernt?
Ich habe sie dabei kennengelernt.
Ah, okay, weil ich das so auch mitgenommen habe.
Und das war dann immer
hat.
Meine gute Freundin.
Okay, das heißt, Drogen schienen damals in den 80er Jahren ein großes Thema gewesen zu sein in Marbella. Ja,
also war vor allem schlimm, immer die Spritzen, die da immer rumlagen, die
also
Hüllen da.
Heroin also und so weiter
Heroin,
wurde da konsumiert und so weiter.
Viel,
ne?
Sehr viel.
Aha. Und die Stadt hat damals da auch nichts unternommen oder irgendwie versucht,
also
die
langsam,
Leute irgendwie...
Also langsam, das kam dann ganz langsam, also fing schon an.
Okay. Der erste Impuls von vielen Leuten ist ja vielleicht, Drogen, mit dem Thema möchte ich nichts zu tun haben. Ne? Die sind doch alle selber schuld oder sowas. Ja, ja. Ne? Warum habt ihr euch für die Abhängigen und ihre Familie engagiert?
Nein, die Familien haben es auch immer sehr verschwiegen. Also es wurde ja nicht, darüber wurde nicht gesprochen. Das
Ach so,
war,
Aber das waren dann schon Leute, die auch noch in der Familie gelebt haben? Oder waren das auch Leute, die auf der Straße gelebt haben?
Nein, die haben nicht auf der Straße gelebt.
Aber gut, da scheint es dann wirklich ein Problem gewesen zu sein. Ne? Ihr seid ja heute hochprofessionell organisiert, ne? Mit verschiedenen Fachleuten und so weiter.
Also es kam dann peu à peu. Aber nein, es hat schon vielen geholfen.
Wie war das denn am Anfang, als der Verein gegründet wurde? Da kann man nicht von heute auf morgen sagen, jetzt haben wir irgendwie
es
den Fachmann, den Spezialisten, den und so weiter.
Immer junge Jugendliche, männliche Jugendliche, also Mädchen. Fing das Ganze langsam. Vor allen Dingen, wir hatten auch keine Unterkunft. Wir hatten ein Piso, aber es waren dann immer männliche. Und dann die Mädchen, die wurden dann in Malaga übernommen.
Ah, okay.
Von einer religiösen, also das waren Nonnen. Und die waren sehr gut.
Und wie viele Leute waren das da in der Anfangszeit, die ihr so betreut habt? Hast du da noch eine Erinnerung dran?
Fünf oder sechs mehr konnten wir auch nicht übernehmen.
Okay. Und da habt ihr dann auch schon dann Fachleute dann auch dazugeholt, die sich um die gekümmert haben und so weiter, ne?
Okay. Ärzte und alles war gut organisiert.
Und später kamen dann wahrscheinlich auch noch andere Suchtformen dazu, ne? Also nicht nur Drogen, wahrscheinlich auch Alkohol, ne? Und
sogar Spielsucht.
Spielsucht dann auch?
Ja,
okay.
Ja.
Okay, und wie seid ihr dann da an die Leute rangekommen? Oder da, woher wusstet ihr, wer da ein Problem hat oder nicht?
Ja, wir hatten ja unser Büro und die kamen dann und haben die Eltern haben dann Hilfe gesucht.
Ach so, okay. Aber es kam selten vor, dass dann Leute irgendwie von sich aus selber irgendwie aufhören wollten, irgendwie mit Drogen oder mit anderen Süchten oder sowas.
Ja, manche sind da wieder ausgetreten aus dem Verein. Also
tatsächlich,
ja.
Die es einfach nicht durchgehalten haben, die Therapie oder sich nicht helfen lassen wollten.
Aber es hat vielen geholfen.
Okay. Und kannst du dich noch hast du so einen Überblick, wie viele Leute ihr bisher geholfen habt, jetzt seit fast 40 Jahren?
Es war alles da oben, also im Büro, in unserem Büro, die wüssten, wie viele wir geholfen haben, ich weiß das nicht.
Wo war euer erstes Büro, weißt du
unser
das noch?
Unser Büro ist in Galveston.
Calle Galveston, genau.
Es hochgeht.
Und dann habt ihr ja noch Zentren, ne, wo die ganzen Programme dann durchgeführt werden. Ne?
Eigentlich im Kai Galveston ist alles Büro.
Da ist alles, ne? Und da werden auch die ganzen Programme dann durchgeführt und so weiter? Oder wo finden die statt? Wo ist die Betreuung?
Also die Mädchen, die kamen immer nach Malaga.
Okay.
Und für die waren Ärzte und alles dabei.
Okay, ihr wart ja von Anfang an dann auf Spenden angewiesen. Ne?
Ja.
Konntet ihr ja unmöglich aus eigener Tasche wahrscheinlich bezahlen,
du und Isabel. Jedes Jahr haben wir Gala gemacht, immer. Und dann haben auch viele Eltern natürlich auch geholfen. Das ging schon.
Ja. Und stößt man da dann gleich auf offene Ohren, wenn man sagt, ich komme hier von der Drogenhilfe, ne? Wollt ihr uns nicht mal ein paar hundert Pesetas oder jetzt mittlerweile Euro geben?
Sofort, also dem wird immer geholfen.
Ja, und am Anfang hat es keine Überzeugungsarbeit gekostet, da, Mensch, wir wollen irgendwie den Drogenabhängigen helfen, ne? Oder
waren da viele, die vielleicht gesagt haben, heute ist alles viel einfacher wie damals.
Weil ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht damals auch noch ein bisschen ein Tabuthema war, ne? Oder? Mit Drogensüchtigen, wo wir nichts zu tun haben und so weiter, die kriegen von uns kein Geld oder sowas.
Die waren froh, wenn man geholfen hat.
Ja, okay. Und die Leute haben dann auch gespendet, ne? Und
wir haben halt immer unsere Galas oder sowas gemacht, dass wir Geld reinbekamen. Und dann hatten wir auch wie ein Verein, also wir haben dann immer bezahlt.
Die Mitgliedsbeiträge wahrscheinlich dann, ne?
Ja, genau.
Das ist dann eine feste Einnahmequelle, ne? Wie gesagt, die anderen Hauptanimequellen sind dann das traditionelle Benefizdinner dann im Mai immer traditionell.
Im Büro habe ich jetzt nichts mehr zu tun und ich weiß das auch nicht so genau.
Ja. Und die zweite Haupteinnahmequelle war auch der Flohmarkt, ne? Wann ging denn das
Flohmarkt? Das machen wir ja sechsmal im Jahr.
Genau, also der letzte war, glaube ich, am 3. April. Wann ist der nächste? Weißt du schon?
Und jetzt immer. Ich habe das Datum gar nicht genau im Kopf. Immer zwei Monate mal.
Also alle zwei Monate, dann, also zwei wieder Monate. Im Juni dann wahrscheinlich wieder, ne?
Ja.
Genau. Und da spenden dann Leute euch Sachen wahrscheinlich, ne? Bücher zum Beispiel.
Ja, wir verkaufen immer Sachen, die wir geschenkt bekommen. Also wir kaufen nichts.
Okay. Und da ist auch mal viel Zulauf dann von Leuten, die euch Sachen bringen.
Das ist
ne?
immer gute Einnahmen.
Ich war ja auch schon ein paar Mal auf dem Markt.
Ja.
Und da hat euch wahrscheinlich auch die Corona-Pandemie auch ein bisschen getroffen, ne? Weil der konnte ein paar Mal gar nicht stattfinden planmäßig. Ne?
Oder? Die hat alle getroffen.
Und merkt man das dann im Verein dann, wenn es
Geld
fehlt?
Ja, merkt man schon, wenn es Geld weniger. Ja. Natürlich.
Muss man dann ein bisschen auch runterfahren?
Wir haben auch einen Laden und
Wo ist der Laden?
Der ist sehr schlecht jetzt zur Zeit, ganz versteckt an, wie heißt denn das?
Ist der in der Altstadt? Oder?
In der Altstadt, ja.
Mhm. Ich glaube, in der Straße, glaube ich, die zur La Pesquera hochgeht.
Nein, der
oder?
Ist an der Ecke, wo die Taxen sind.
Ach da, okay.
Und da ist jetzt eine Apotheke und gegenüber und dann aber hinten.
Okay, okay. Aha, also
kein guter Platz.
Mhm, okay, okay. Aber gut, da tut sich vielleicht noch was oder vielleicht findet ihr noch ein besseres
also
Lokal. Ne?
Kommt schon was rein, aber nicht so wie früher.
Mhm. Die Gala 2020 musste ja ganz ausfallen, oder?
Ja, ist ganz ausgefallen.
Und 2021 war es so eine virtuelle Gala, ne, wo man dann zu Hause mit so einem fertigen Set dann Gerichte von Dani Garcia, glaube ich, nachkochen konnte, ne?
Oder
zu Ende kochen konnte. Hast du das auch gemacht?
Ja.
Und? Hat es geschmeckt?
Ach doch, war sehr gut.
Aha.
Ist immer gut, weil es vom Garcia kommt.
Aber es ist natürlich nicht das Gleiche, wenn man so unter Leuten ist und Kontakt hat und Pläuschen halten kann.
Am Schluss kommt natürlich viel weniger raus.
Ja, klar. Und auch der Kontakt fehlt dann wahrscheinlich auch, den man dann hat auf der Gala.
Es war trotzdem eine Hilfe.
Aha, und kann dann auch dort nicht Geld zusammen. Dann
und vor allem Dani Garcia war sehr großzügig.
Mhm. Ja, über den haben wir ja vorher gesprochen. Ne?
Ich habe es gehört.
Charity und
Benefiz-Geschichten. Immer ein gutes Ohr.
Genau. Traditioneller Ort des Benefiz-Dinners, ne? Ich sage auch immer Gala, ne? Ist eigentlich auch eine Gala. Ne?
Ja.
Gibt es da einen Cocktailempfang vorher und so weiter. Er war immer das Hotel El Fuerte, ne? Das ist ja eurer Präsidentin Isabel Garcia Bardon gehört. Ne?
Ja.
Aber dieses Jahr leider zum Fünf-Sterne-Hotel umgebaut wird. Ne? Also
ja, es wird umgebaut.
Marbellas größte Baustelle.
Vielleicht
ne?
erlebe ich es noch.
Das bestimmt, bestimmt. Ich glaube, irgendwann im Semana Santa nächstes Jahr wollen sie aufmachen. Ne? Oder im Sommer. Ne? Also auf jeden Fall Marbellas größte Baustelle. Ne? Und deswegen kann es natürlich dann nicht dort stattfinden, die Gala, wie gewohnt. Ne? Aber ihr habt schon einen neuen Veranstaltungsort für das 40. Jubiläumsdiener gefunden. Wo seid ihr denn dieses Jahr?
Am 13. Mai in der Finca Amalur.
Mhm.
Oh, Amadur.
Amadur,
nee, Amalur. Alabardero.
Amalur Alabardero.
Alabardero.
Hieß früher Reserva de Noelia.
90 Euro und für die Jüngeren für 50 Euro, das ist dann mehr ein Cocktail und
genau, aber ist auch mit Essen und so weiter, aber halt dann im Stehen wahrscheinlich. Ne? Die Finca Amalur ist in Bay Horizonte, ne? Und ich war schon ein paar Mal dort auf Veranstaltungen, ganz toll mit Garten und so weiter. Ne? Also hoffen wir, dass das Wetter auch mitspielt an diesem Tag. Ne? Und ihr habt ja sonst im Hotel El Fuerte auch immer so ein bisschen Aufführungen gehabt, Flamenco oder irgendwelche Jugendlichen, die getanzt haben. Ist da auch was geplant dieses Jahr? Oder?
Es gibt ja keinen Fuerte.
Nee, im Amalur.
Da,
macht ihr
nein,
da auch was
also,
in der Art? Oder?
Das ist am 13. Mai
in
der Finca. Ja. Das ist also da für 90 Euro pro Person und 50 die Jüngeren, also Jugendliche.
Gibt es da auch ein Programm irgendwie mit Tanz oder mit Unterhaltung oder sowas? Habt ihr das sonst immer gemacht? Ne? Oder... Mhm.
Also irgendwas werden sie schon
irgendwas,
machen.
Irgendwas, bisschen Musik oder sowas wird es vielleicht schon geben. Ne? Und genau.
Keine Ahnung.
Also entweder traditionell im Sitzen, ne? Also schön gemütlich am Tisch mit netten Leuten. Ne? Oder halt die Jüngeren, die unter 35-Jährigen.
Wird sicher sehr schön gemacht alles,
genau.
Denke ich.
Also wie gesagt, preislich dann zwei Optionen. Ne? Und Reservierung, hast du die Zahlen parat? Sonst sage ich die vielleicht kurz. Ne?
Ist 952 865 675.
Wiederholen wir vielleicht nochmal.
952 865 675 und die Mobilnummer 689 348 424.
Wiederholen wir auch nochmal.
689 348 424.
Genau, und wer lieber vielleicht per E-Mail kontaktieren will, der kann adminfundacion@fundacion.org. Also adminfundacion@fundacionfuerte.org kann da schreiben und sagen, er möchte dabei sein, dann wird der Platz verbindlich reserviert. Ne? Fanny, ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause. Und reden dann gleich nochmal weiter über dich und auch nochmal ein bisschen über Horizonte, was ihr so macht.
Gut.
längst schon draußen. Zeit nimmt sich den nächsten Flug. Hab versucht, ihr nachzulaufen. Bin noch gestern erst geboren. Und seit kurzem kann ich gehen. Hab mein Gleichgewicht verloren. Doch kann trotzdem gerade stehen.
Rosenstolz, ich bin ich. Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Live zu Gast bei mir im Studio ist Fanny Palanco, engagiertes Vorstandsmitglied bei Horizonte Proyecto Hombre Marbella. Fanny, wir haben vorher über die Anfänge von Horizonte Proyecto Hombre gesprochen und das Benefizdinner, das am 13. Mai stattfindet. Dein voller Name ist Fanny Bürlen Palenco.
Franziska. Franziska,
okay.
Bürlen.
Fanny ist die Kurzform oder der Spitzname,
weil
ne?
Kind war Fanny
also Fanny Bürlen Palenco, also der erste Nachname klingt deutsch, ne? Der zweite
Nein.
Spanisch.
Bitte. Bürlen war mein deutscher Name und Palenco
dein Mädchenname. Ah, okay, genau. Das wollte ich wissen.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann wollen wir dich nicht fragen, woher kommst du eigentlich her aus ursprünglich?
Aus Ulm.
Aus Ulm, also
an der Donau.
In Ulm, um Ulm und um Ulm herum.
Ne? Ja, genau.
So. Wunderbar. Und also aufgewachsen im Schwabenländle.
Ja,
ne?
Genau.
Wie war deine Kindheit und Jugend?
Ich habe den Krieg miterlebt und viel Angst immer gehabt, wenn die Flieger kamen.
Ja.
Es war keine schöne Zeit.
Und wie hast du jetzt dann das aufgenommen, als dann der Krieg von Russland gegen die Ukraine angefangen hat? Hast du gedacht,
im Hintergrund waren die Geräusche gleich.
Ja, okay. Ja. Und wie war das Gefühl bei dir dann? Oh, hast gedacht,
nein,
Mensch,
immer,
dass sowas nochmal passiert?
Ich
oder
konnte ja auch seither nie wenn hier große Feste waren und dann der Krach, dann, wenn sie da so Feuerwerk machten und so,
kannst
das konnte
du nicht
ich nie
ertragen,
ausstehen.
Ne? Ne? Okay.
Mochte ich nie. Ja. Aber wem ich noch ganz kurz danken möchte, ist der Graf Rudi, der das jedes Jahr für uns immer übernommen hat, was ich hier jetzt gerade mache. Und dem möchte ich meinen Dank sagen.
Ja, wir grüßen ihn von hier aus ganz herzlich, ne? Auch seine Frau Marie-Louise, Prinzessin von Preußen. Ne? Und die haben ja euch auch immer unterstützt.
Immer sehr.
Immer viele Jahre lang. Ne? Genau. Und irgendwann, Fanny, musst du ja dann nach Spanien gekommen sein. Ne? Ja. Wann war das und wie kam es dazu?
Mein Onkel, der hat sich in Almuñeca ein Häuschen gekauft. Nein, also dann war Grundstück. Also erst war das Haus und das Haus war schon verkauft. Das war also ein bisschen komisch.
Als Ferienhaus hat er das gekauft?
Ja, oder? Okay. Und dann musste ich also zu einem Bau kommen. Das wurde ja dann gebaut und da kam ich dann mit einer Freundin. Und das war in Almuñeca.
Drüben an der Costa
Tropical. Da war mein später Mann, war da Notar. Und dann hat er mich ein paar Mal eingeladen und ich habe natürlich nie mit ihm alleine, ich musste immer meine Freundin mitnehmen.
Ah, okay. Und wie seid ihr euch überhaupt
über
den Weg gelaufen?
Und dann hat er uns nach Sevilla mal eingeladen, natürlich auch mit meiner Freundin. Und langsam war es ein bisschen ernst dann mit der Sache. Und dann hat er mich zu seiner Mutter eingeladen, nach Motril. Und so kam das dann. Ging dann noch ein Jahr und dann hat er mich in Deutschland besucht und wieder zurück.
Und wie habt ihr kommuniziert? Konntest du schon Spanisch oder hast du es dann
gelernt?
Ja,
Spanisch habe ich vor vielen Jahren in Barcelona gelernt.
Ach so, du
hast
bevor oder?
Ich konnte Spanisch, ich musste ja nur herkommen wegen dem Hausbau.
Ach so, okay, also du warst schon als, in frühen Jahren warst du schon mit Spanisch vertraut,
ja? Ja, ich habe erst Französisch gelernt in der Schweiz und dann Spanisch.
Aha, sonst wäre das vielleicht mit deinem Mann gar nichts geworden, ne? Wenn ihr gar nicht hättet miteinander sprechen können. Ne? Also,
der hatte auch vorher schon etwas Deutsch gelernt. Der war immer sehr interessiert an der deutschen Sprache.
Okay. Und dann hat es euch, glaube ich, irgendwann dann hat er dann gesagt, Mensch, du musst nach Spanien zu mir kommen oder was? Oder wie habt ihr euch dann geeinigt?
Nein, der hat mich immer in Deutschland besucht.
Okay, du hast aber gesagt, ich bleibe jetzt erstmal in Deutschland und
schön,
wenn wir uns sehen.
Haben uns entschlossen und da kam er nach Deutschland zur Hochzeit mit seiner Mutter.
Habt in Deutschland geheiratet,
in
Ulm?
Haben wir in einer sehr schönen Wallfahrtskirche.
Okay.
Und seine Mutter kam mit.
Okay.
Und dann haben wir auch Hochzeitsreise zu dritt gemacht.
Tatsächlich, die Mutter war mit dabei, ne?
Die war
okay,
immer mit dabei.
Aber getrennte Zimmer, ne, oder?
Ja, also das schon.
Okay, und dann irgendwann kam dann die Entscheidung, ne? Kommst du jetzt zu mir nach Spanien? Oder?
Nein, ich habe ja in Deutschland geheiratet, bin dann mit nach Spanien gezogen.
Das war dann, sind dann zu ihm nach Spanien gekommen, ja.
Ich habe gleich den spanischen Pass bekommen im Konsulat in Stuttgart. Und,
das heißt, damals konnte man den deutschen Pass nicht behalten und sagen,
Mensch,
ich komme.
Doch, ich habe immer noch zwei.
Ach, du hast zwei, okay. Und dann, wo bist du dann als Erster gelandet? In Madrid oder
seid
ihr da auch gewesen?
Nein, in Almuñeca.
Almuñeca, genau.
Da und haben wir 10 Jahre gelebt
und
dann sind wir nach Bilbao.
Bilbao, oben im Baskenland?
War sehr schön.
Das heißt, da hatte dein Mann dann auch eine Stelle als Notar? Oder?
War sehr, sehr schön in Bilbao.
Und dann von dort?
Und dann nach Madrid.
Dann nach Madrid und dann irgendwann Marbella.
Und dann
war
Pensionierung.
Aha, okay. Das heißt, im Prinzip, dein Mann hat sich dann hier zur Ruhe gesetzt, ne, oder?
Meine Kinder die haben in Madrid Abitur gemacht.
An der deutschen Schule, ne? Ja. Genau. Und deine Enkel gehen jetzt, glaube ich, hier auf die deutsche Schule Malaga, ne?
Ja, nein, also Marbella.
Genau, sie heißt Liria. Deutsche Schule Malaga, aber oben in La Mairena, genau.
Aber die sind ja teilweise schon fertig.
Okay, und dann seid ihr in Marbella dann irgendwann gelandet, ne? Wann war das? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, das war von Madrid aus.
In
da war
Jahr?
Eine Stelle frei in Marbella und ich hätte das nie erfahren und mein Mann auch nicht. Und hat ein Notar angerufen und sagt, ach, bewerbe dich doch für Marbella, da ist die Stelle frei. Und so, es war seine schönste Zeit
und
hier.
Und hat er dann bekommen, ne? Und dann euch hat es von Anfang an dann gefallen
Marbella? Ja, gut, in meinem gefällt Marbella nicht.
Ja, stimmt eigentlich. Alle, die mal hierher kommen, bleiben alle am Ende, ne?
Ja, genau.
Und hast du dich auch gleich gut aufgenommen gefühlt, sehr, ne? Von den Marbelleros?
Sehr,
ne?
Sehr gut. Also der andere Notar, der hier war, nachdem auch die Straße benannt ist, der Oliver, der war so nett zu uns.
Notario also, Luis Oliver.
Der hat uns aufgenommen, also wirklich sehr, sehr gut.
Okay, und hast dann auch schnell Freundschaften dann geknüpft? Ja, wahrscheinlich.
War man bald zu Hause.
Wie war man aber ja damals, ne, zu der Zeit?
Kleiner,
ne?
Und schöner.
Und wie erlebst du es heute? Ist es zu laut, unglücklich?
Man muss mit allem leben. Aber Marbella war früher viel schöner.
Du hast ja auch die goldene Zeit wahrscheinlich miterlebt. Ja, ne? Mit Alfonso von Hohenlohe, mit Rudi und mit
ja, Lenzen, ja, ne? Also sowieso. Das waren immer die netten Leute von Marbella.
Und da habt ihr ja immer noch Kontakte, ne? Und
ja, genau.
Immer noch enge Verbundenheit. Ne?
Sehr schön.
Genau, und wie gesagt, ein großes Anliegen war für dich eben Horizonte immer, ne? Das war für dich schon,
das war
hast du dich immer eingesetzt, ne? Seit der Gründung, ne?
Das war ganz von Anfang.
Engagiert, ne?
Nach, ich glaube, zwei oder dritter Tag in Marbella habe ich die Isa vom Fuerte, Entschuldigung, am Radio reden hören und sie sagte, wir müssen was machen, was da alles gibt in Marbella nun, das ist schlimm. Und dann bin ich zu ihr gegangen, direkt. Seither ist meine Freundin.
Und hast du ja nie irgendwie mal gesagt, Mensch, das wird mir jetzt alles zu viel, das Ganze zu organisieren, auch die Gala und dann da irgendwie immer gucken, dass alles komplett läuft. Hat man Zeit, ja. Okay, und bist du immer noch auf dem Laufenden, was im Verein so alles passiert?
Ja, doch, ne? Wir haben Versammlungen. Und
Dann nimmst du auch noch teil, ne? Obwohl du
also
die Vizepräsidentschaft hast du ja vor ein paar Jahren abgegeben. Ne?
Genau.
Aber bist immer noch involviert, ne? Und wirst auch bei der Gala wahrscheinlich dann dabei sein am 13. Mai.
Ja,
ne?
Genau. Man gehört dazu.
Genau, die drei Pfeiler eurer Arbeit von Horizonte Proyecto Hombres sind Beratung, Prävention und Behandlung, ne? Therapien.
Genau.
Was ist das Wichtigste?
Ja, eines verbindet die anderen. Das ist alles gut. Ja.
Die Prävention, wie läuft das ab? Da geht die auch in Schulen wahrscheinlich, ne?
Und, ja, die gehen auch immer in sämtliche Schulen und reden mit den Kindern, wie gefährlich die Drogen sind und so weiter. Und wie man da reinrutscht, ohne dass man das richtig mitkriegt und so, ist schon sehr wichtig.
Und dann, wie gesagt, Beratung, ne? Also da kommen dann auch Familienangehörige wahrscheinlich zu euch, ne? Und die werden dann auch...
Nein, unsere Leute gehen auch in die Schulen.
Okay.
Damit die Lehrer da mitmachen.
Damit die da mitmachen, ne? Und das Dritte ist dann die Behandlung, ne? Also da wird dann Behandlung, auch Entzug wahrscheinlich und da beim Entzug dann ein bisschen begleiten, wahrscheinlich dabei sein, ne? Und,
vor allen Dingen die Mädchen, die haben es immer schwerer. Die müssen nach Malaga. Und die Mädchen, also die können hier das einfacher.
Okay, und warum ist das getrennt? Weiß man?
Die müssen ja dann... Wir haben auch eine Wohnung, wo die dann betreut werden und da können eben nur männliche sein.
Okay. Ein großer Erfolg von euch war auch das Programm Pive Sport. Ne?
Pive Sport, ja.
Genau.
Ja.
Das hat sich ja auch bewährt, ne?
Also, ja, sehr gut. Ja.
Was wird da gemacht?
Sport.
Okay.
Sport mit Beratung.
Das heißt, dass du die Leute ein bisschen zu einer Sache bringst, die
haben sehr viel Volleyball gespielt.
Das heißt, damit die Jugendlichen erst gar nicht irgendwelchen Süchten erliegen, sondern auch mit anderen guten Sachen wahrscheinlich
dass
beschäftigt
sie am Abend
sind.
Dass müde
ne?
sind und ins Bett
gehen. Genau. Was du mir mal erzählt hast vor einiger Zeit, ne, dass gerade das Problem von diesen Videokonsolen und Videospielen und so und Handy, dass das auch mittlerweile ein großes Problem geworden ist, ne, oder?
Und es wird auch nicht besser.
Und kann man da helfen oder gibt es da Möglichkeiten, die irgendwie runterzubringen, die Kinder und Jugendlichen?
Da habt ihr auch wieder Leute, die das Wissen haben, dass die Leute betreut werden, aber ich kann da nichts machen.
Schwierig ist ja auch, das ganz zu verbieten, ne? Weil es gehört einfach zur heutigen Zeit mit dazu. Ne? Und, aber wahrscheinlich einfach wichtig, das zu dosieren, ne? Dass es halt nicht den ganzen Tagesablauf bestimmt. Ne? Und dass man dann wirklich guckt.
Es gibt ja leider heute auch, dass die Eltern zu wenig Zeit haben für die Kinder.
Kommt auch noch mit dazu, ne? Genau.
Und dann muss man vor allen Dingen sehr, sehr darauf achten, die Freunde, in welcher Gesellschaft die sich bewegen.
Fanny, gibt es eigentlich eine Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung oder anderen Institutionen wie der Landesregierung?
Also, damit habe ich, also da bin ich jetzt zu alt dafür, das mal von aber Horizonte habt ihr, Jüngere.
Habt ihr jemals Unterstützung bekommen oder auch in Form von Geld, dass man irgendwie...
Na ja, aber, schon, ja, aber nicht sehr viel, aber ich meine, irgendetwas kommt schon zusammen, aber ich habe damit nichts mehr zu tun,
okay,
denn ich bin weit über 80.
Aber die Bürgermeisterin kommt ja auch immer bei euch vorbei, bei der Gala, ne?
Und der ist, glaube ich, auch doch, relativ immer, wichtig. Immer. Nein, nein. Also wir haben auch immer gutes Gehör.
Ja, auf jeden Fall. Fanny, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, mal kurz ein paar Veranstaltungstipps hier unseren Hörern näher zu bringen. Und zwar ist morgen am 29. April der Welttanztag und im Rahmen des Festivals Todo Danza bringen die Städtische Tanzschule und die Marbella Dance School zwei zeitgenössische Choreografien im Auditorio José Pernilla Calderón im Parque de la Constitución zur Aufführung. Freier Eintritt, solange es Plätze gibt. Weiter geht's mit dem Flamenco-Spektakel Viva der Gruppe Manuel Liñán am Samstag, 30. April um 20 Uhr im Teatro Ciudad de Marbella. Karten zum Preis von 18 Euro unter www.mientrada.net, telefonisch unter 902 646 289 oder an der Theaterkasse. Kostenlose Aufführungen gibt es außerdem am Dienstag, 3. Mai im Parque de la Constitución. Um 19 Uhr zeigt das Kollektiv La Majara die Choreografie Mediterráneo. Und dann haben wir noch Paloma Hurtado und Daniel Rosado, die am Mittwoch, 4. Mai, auf der Bühne der Plaza de la Iglesia ihre Tänze zeigen werden. Gefeiert wird am Samstag, 30. April, auch der Welt-Jazz-Tag mit einem Konzert der Gruppe La B-Jazz um 19 Uhr auf dem Paseo de las Palmeras in San Pedro. Und ebenfalls in San Pedro auf dem Boulevard gibt es am Sonntag, 1. Mai von 11 bis 19 Uhr die Hundeschau Passarella Dog Model der Vereinigung Paleflas. Außerdem Mercadillo, Tapas, Getränke und vieles mehr. Und wer den 1. Mai in der Natur feiern will, für den sei das Maifest in Llanos de Puzla in der Nachbargemeinde Ojen empfohlen. Schon morgens um 10 Uhr gibt es in dem Waldstück Chorizo und Speck und ab 14 Uhr kostenlos Paella für alle. Alles mit Live-Musik von den Piratas Flamencos und DJ Morillas. Fanny, was machst du am 1. Mai? Tanz in den Mai? Hast du das schon mal gemacht früher? Oder?
1. Mai? Früher als junges Mädchen haben wir immer Radtour gemacht.
Ah, okay. In Ulm noch, oder?
Okay. Ulmer Kreis.
Ja. Aber Ojen zum Beispiel, das Fest da in Ojen, da im Pinienwäldchen da in Llanos de Puzla.
Da war ich nie dabei.
Aber ihr habt doch auch, glaube ich, irgendwo, habt ihr nicht auch ein Haus in Ojen irgendwo, ne, oder? Hast du mir mal erzählt, ne?
Nein, ich nie gehabt.
Irgendwie, dass irgendwie
das was habt,
ne? Okay. Aber auf jeden Fall gibt es genug Möglichkeiten, sich zu amüsieren. Ne? Wie gesagt, am 13. Mai gibt es das Benefizdinner, ne? Finca Amalur.
Ja.
Urbanisation Bello Horizonte und das Schöne ist eigentlich, dass sich ganz Marbella irgendwie trifft, ne, oder? Man sieht immer wieder, trifft irgendwie Leute, die man sonst das ganze Jahr nicht sieht und, und hat auch ein bisschen Möglichkeit dann zu plauschen und
Das zu ist quatschen. Schön.
Ne? Und war, glaube ich, auch eine Zeit auch wieder nach 2 Jahren Pause jetzt, dass man sich wieder sieht, ne, oder?
Ja.
Okay, dann sehen wir uns dann dort am 13. Mai.
Schön, ja.
Ja?
Wenn das Wetter mitmacht.
Genau, hoffentlich. Ne? Also gut, heute hat es ja wieder ein bisschen geregnet.
Danke.
Ne? Aber vielen, vielen Dank, Fanny Palanco, für den Besuch heute
Dankeschön.
Bei mir in der Sendung.
Fanny Palanco. Auch danke immer für Graf Rudi, dass er immer so viel uns geholfen hat und weiterhin auch helfen wird.
Danke, tschüss und bis bald. Fanny Palanco von Horizonte Proyecto Hombre Marbella. So, und zum Schluss noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Marbella. Nachdem sich zuletzt immer mal wieder der Regen zurückgemeldet hat, also auch heute wieder, ne, kommt morgen endlich mal wieder richtig die Sonne raus. Die Temperaturen steigen von 19 Grad auf 22 Grad am Sonntag und zum Wochenanfang kann es sogar noch etwas wärmer werden. Nur am Mittwoch besteht Gewittergefahr. Das Baden im Meer ist noch recht frisch. Die Wassertemperatur beträgt gerade mal 16 Grad. Das war's für heute beim Deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Nicht vergessen, da der 1. Mai auf einen Sonntag fällt, ist am Montag Feiertag. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, am kommenden Donnerstag zur gewohnten Zeit. Weitere Infos zur Sendung und Gästen und den Mitschnitt zum Nachhören gibt's wie immer auf der Facebook-Seite das Deutsche Infomagazin. Hasta luego und tschüss, bis nächste Woche, sagt Dietmar Förster. Mi madre me va a matar, tengo que ordenar mi cuarto. Me cansa de ser un niñato, tengo que empezar a...